Es ist keine Seltenheit, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die noch am Anfang ihrer literarischen Karriere stehen, eine Art Doppelexistenz führen. Zum einen gibt es jene Beschäftigung, die man zuweilen etwas abwertend auch Brotberuf nennt, und daneben gibt es das künstlerische Schaffen. Manchmal ergänzen sich diese beiden Felder. Bei großem literarischen Erfolg kann der 9-to-5-Job aufgegeben werden. In anderen Autorenbiografien scheinen die beiden Arbeitsbereiche jahrzehntelang gut zu harmonieren. Didi Drobner, geboren 1988 in Bratislava und seit 1991 in Wien lebend, arbeitet in der IT-Branche, was ihr offenbar nicht ausgereicht hat, denn 2014 erschien ihr Debütroman Zwischen Schaumstoff. Einige Stipendien und Auszeichnungen hat Drobner für ihre literarische Arbeit bislang erhalten und nun ist im Piper Verlag ihr zweiter Roman erschienen. Als die Kirche den Fluss überquerte, lautet der Titel, und ich freue mich, mit der Autorin über das Buch zu sprechen. Guten Tag, Frau Drobner.
Guten Tag, hallo.
Frau Drobner, Ihr Roman beginnt mit der kurzen Beschreibung eines schönen Sommers. Eine vierköpfige Familie macht Ferien am Strand, am Ende des Urlaubs aber ist Vater Dieter nicht mehr da. Er trennt sich von seiner Frau und zunächst auch von seinen beiden Kindern Daniel und Laura. Wir Leser verfolgen die vielen dramatischen, aber auch humorvollen Wendungen, die das Buch im Folgenden breithält, aus der Sicht von eben jenem jungen Daniel. Frau Drobner, warum haben Sie sich für diese Erzählperspektive entschieden?
Ich habe mich für diese Erzählperspektive entschieden, weil Daniels Figur meiner Meinung nach einfach die spannendste ist. Er ist ein junger Mann, der in einer Familie mit starken Frauen aufgezogen wurde und an sich ein sehr offenes, modernes Männlichkeitsbild lebt. Nach der Trennung der Eltern erleidet er aber eine absolute Identitätskrise und überkompensiert an allen Ecken und Enden. Und das wollte ich mir einfach genauer anschauen, was da mit einem jungen Menschen passiert.
Sie sagen Identitätskrise. Wie reagiert Daniel denn auf die Trennung der Eltern?
Ja, Daniel verliebt sich anschließend in seine Schwester, will seine sterbende Mutter im Alleingang retten und dem Vater beweisen, dass er ein starker Mann sein kann, der die Familie in seiner Abwesenheit dennoch selbstsicher aus unsicheren Gewässern hinaus manövriert. Gleichzeitig will er Künstler werden, gleichzeitig will er ein cooler, souveräner Mann sein wie sein Onkel Billy. Also einfach viel zu viele Dinge gleichzeitig und das kann einfach nicht gut gehen.
Nun hätte man das ja auch ein bisschen einfacher erzählen können. Zum Beispiel hätte sich der Daniel in ein nettes Mädchen aus der Nachbarschaft verlieben können. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?
Tabu brechen macht einfach manchmal Spaß. Und in diesem Fall ist das Verliebtsein ja nur eine falsche Interpretation von Daniel. Da geht es eigentlich im Prinzip um Verlustängste. Seine Eltern trennen sich, die Familie bricht auseinander und Daniel hat einfach Angst, auch noch seine Schwester zu verlieren.
Vielleicht schauen wir uns doch nochmal diese Erzählperspektive an. Es ist ja Rollenprosa. Sie schreiben aus der Sicht eines jungen Mannes. Welche Herausforderung bestand denn, eben genau diese Perspektive einzunehmen?
Die Herausforderung ist natürlich bei einer Ich-Perspektive immer die, dass man ein sehr eingeschränktes Blickfeld hat und dennoch sehr viele Dinge gleichzeitig erzählen muss. Außerdem hat es mich gereizt, mal eine männliche Perspektive auszuprobieren, mal etwas ganz Neues. Und ich fand Daniels Figur sehr spannend, weil er einfach so sehr zerrissen ist und ich wollte mir genau anschauen, wie er sich selbst finden kann. Insofern ist es dann doch wieder ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte.
Warum verlässt der Vater überhaupt die Familie?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist am Anfang nicht ganz klar. Das wollte ich auch gar nicht so genau erzählen, einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass die Kinder von Eltern, die sich trennen, auch nicht immer genau wissen, warum sich die Eltern trennen. Und es für Daniel insofern auch nicht relevant ist, weil für ihn nur das Endresultat zählt. Also der Vater verlässt die Familie und er erklärt ihn dann ja auch zum Bösewicht und gibt ihm die Schuld an allem, was dann der Familie im Weiteren passiert.
Es gibt noch eine Reihe von Nebenfiguren, etwa Großcousine Miriam, die ist eine erfolgreiche Künstlerin, sowie Onkel Billy, der offenbar Spaß an Sadomaso-Monturen hat. Hier zeigen sie nun wirklich ihren Text von der humorvollen bis grotesken Seite. Das sind ganz starke Szenen. Welche Rolle spielen denn diese Nebenfiguren im Leben des Erzählers?
Eine sehr große. Sie sind als erstes außerhalb des unmittelbaren Familienverbandes, sind aber trotzdem nah genug dran, um wichtige Bezugspersonen für Daniel zu sein. Und die Großcousine Miriam sowie auch der Onkel Billy versuchen, dem Daniel ein bisschen Halt zu geben und ihm auch andere Wege aufzuzeigen. Und da arbeitet sich Daniel dann auch ein bisschen erfolglos ab. Im Endeffekt kommt es ja nur darauf an, erst als er versteht, dass er sich selber finden muss, kann das Ganze dann funktionieren.
Daniel erlebt noch ein drittes Trennungsdrama, das schließlich alles überwölbt. Nach der Trennung der Eltern muss er sich nämlich nicht nur von der Vorstellung trennen, seine Schwester lieben zu können. Er muss auch miterleben, wie seine Mutter an einer Parkinson-Demenz erkrankt. Das sind die düstersten Passagen ihres Romans. Wie merkt die Familie denn, dass die Mutter schwer krank ist und wie bewältigt sie die anstehenden Probleme?
Das ist eine sehr gemeine Krankheit, die Parkinson-Demenz. Erstens setzt sie schon sehr, sehr früh ein. Die Mutter ist ja auch vergleichsweise sehr jung. Und am Anfang merkt es die Familie gar nicht, weil die Mutter natürlich ebenfalls mit ein paar Schutzmechanismen überkompensiert und die Krankheit versteckt vor den anderen Familienmitgliedern. Das heißt, es schleicht sich auch so langsam hinein, das Misstrauen und die Zweifel, dass da irgendetwas im Argen liegt und gleichzeitig die Angst, den Finger drauf zu legen. Und als die Familie dann draufkommt und diese schreckliche, alles verändernde Diagnose kommt, ist auch wirklich von einem Tag auf den anderen alles anders. Und die Familie sortiert sich um die Figur der Mutter neu, muss sich neu sortieren, weil das anders nicht gehen würde.
Mehr werden wir jetzt hier nicht verraten, denn es lohnt sich, diese intensiven Schlusskapitel zu lesen, in denen dann übrigens auch der zunächst rätselhafte Romantitel aufgelöst wird. Also bei der Lektüre des langsamen Sterbens der Mutter habe ich mich gefragt, wie viel Autobiografie der Autorin steckt in diesen Seiten. Frau Droppner, klären Sie mich auf.
Das ist immer so eine beliebte Frage.
Ich weiß, aber in diesem Fall traue ich Sie.
Absolut berechtigt. Ich muss Sie aber leider enttäuschen. Es ist
Sie enttäuschen mich
autobiografisch.
Nicht.
Ich habe ein pathologisches Interesse für neurodegenerative Krankheiten. Ich kann es Ihnen nicht sagen, warum, aber es interessiert mich einfach wahnsinnig. Und das wollte ich mir in diesem Roman genauer anschauen. Vor allem wollte ich herausarbeiten, weil oftmals werden diese Krankheiten ein bisschen romantisiert dargestellt, dass sie die Personen auf die Essenz ihres Charakters runterbrechen. Aber das stimmt einfach nicht. Neurodegenerative Krankheiten sanden wirklich den gesamten Charakter ab, davon abgesehen, dass es zum körperlichen Verfall kommt. Und das wollte ich da eben zeigen, dass in dieser Familie alle der Mutter tatsächlich beim Verschwinden zuschauen müssen. Und das ist das eigentlich Tragische.
Autobiografisch insofern, weil Sie ja gerade eben gesagt haben, Sie haben ein ungeheures Interesse, pathologisch haben Sie es sogar genannt, an solchen
ja,
Krankheiten.
Könnte man sagen.
Woher rührt die?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich finde das einfach sehr spannend.
Vielleicht ist es auch ein Gegenmodell zu Ihrem, ich habe das mal Hauptberuf genannt. Sie arbeiten ja, das sagte ich bereits, in der Computerbranche. Wann schreiben Sie? Nachts vor der Arbeit? Am Wochenende?
Ich schreibe oftmals nach der Arbeit. Ich komme heim, trinke einen Gin Tonic und dann geht es los. Das ist ja immer so ein auch verbreiteter Stereotyp, dass SchriftstellerInnen zu Hause sitzen und auf die Muse warten. Das stimmt natürlich auch, aber man muss es sich dann bis zu einem gewissen Grad auch antrainieren, wenn einfach ein bisschen Zeit da ist, gleich loslegen zu können.
Jetzt würde ich gerne mit Ihnen über die Zusammensetzung des Gin und Tonic sprechen, aber das würde ein weites Feld sein. Da gibt es mittlerweile so viel Gin-Sorten und so viel Tonic-Produkte. Daher zum Schluss die folgende Frage. Arbeiten Sie denn schon an einem neuen Projekt, auch wieder mit neurodegenerativen Krankheiten?
Ja, jetzt haben Sie mich erwischt. Ich arbeite tatsächlich an etwas Neuem. Es ist noch sehr roh, es ist noch sehr am Anfang und es zeigt sich, dass eine Figur tatsächlich etwas in dieser Richtung haben könnte. Aber mehr kann ich im Moment noch nicht verraten.
Brauchen Sie auch nicht, denn wir sind ja beim aktuellen Buch. Das war Didi Droppner über ihren Roman »Als die Kirche den Fluss überquerte«, der im Piper Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, es hat mich sehr gefreut.